Wie bekannt sind wir in der Reihe nun am vierten Thema Sola Gratia, allein aus Gnade. Nun, was ist eigentlich Gnade? Wenn wir in die Bibel schauen, und das ist wohl am besten, dann sehen wir zum einen, ich habe hier ein paar Bibelstellen, hier steht bei Maria, der Engel sagt zu ihr, du hast Gnade gefunden bei Gott. Gnade heißt hier eigentlich, Gott hat dich besonders ausgesucht. Das ist für dich ein besonderes Geschenk. Ich denke, das ist schon mal ganz wichtig. Gnade ist ein Geschenk. Du hast Gnade gefunden. Oder bei Jesus sagten die Leute, sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Wir sagen ja manchmal auch, das ist ein begnadeter Redner. Wenn der redet, dann hört man einfach gerne zu. Ein Begnadeter. Also das ist jemand, der ein besonderes Geschenk bekommen hat. Und das ist ja bei Jesus auch so. Er hat ja den Heiligen Geist bekommen bei seiner Taufe als Ausrüstung. Ein Geschenk, eine Gnade. Oder Johannes schreibt es, dass wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Und hier sehen wir, Gnade ist ein großes Wort. Was sie alles von Jesus bekommen haben, was Jesus ihnen geschenkt hat, Gnade um Gnade. Oder wenn wir im Römerbrief schauen, Römer 12, dann steht dort von Gaben der Gnade, also von Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und hier steht Gnadengaben. Gnade ist also zunächst einfach einmal ein Geschenk. Ein Talent ist ja nicht käuflich. Man kann natürlich vielleicht einen Abschluss, stellt euch vor, jemand kauft einen Abschluss beim Musikkonservatorium für Klavier. Das kann man vielleicht kaufen, nicht unbedingt in der Schweiz, aber in einem Land, wo mehr Korruption ist, kann man ja alles kaufen. Ja, aber was heißt das, wenn er jetzt diesen Brief in der Tasche hat? Wenn er kein Talent hat, nützt das gar nichts. Talent kann man nicht kaufen. Talent ist ein Geschenk. Aber das Talent muss man fördern. Es gibt viele, die haben ein Talent, aber das merkt man nicht, weil sie es nie gefördert haben. Seht ihr, Gnade ist zuerst einmal ein Geschenk. Das kann man nicht kaufen, das kann man nicht selber machen, aber es ist ein Geschenk, dass man bewusst annehmen muss und etwas damit machen muss. Erst dann wird Gnade kommt zum Tragen. Das ist wie bei der Musik. Wenn jemand wirklich ein Talent hat, manchmal merkt man das schon bei Kindern, dass sie schon ganz klein auf jeder Büchse herumtrommeln und die haben irgendwie ein spezielles Talent für Rhythmus. Gell, Messi, dann hast du jeweils Freude als Schlagzeuglehrer. Genau. Und wenn sie dann zu Messi kommen in den Schlagzeugunterricht, dann merkt er dann bald, ob das wirklich Talent ist oder nicht. Die mit Talent, und die bringen es nämlich zu etwas, und die ohne Talent, die können so viel üben, wie sie wollen, sie bringen es zu nichts. Das ist der Unterschied. Aber ohne Üben nützt auch das Talent nicht viel. Gnade ist mit dem vergleichbar. Etwas, was uns Gott schenkt, was wir nicht kaufen und nicht selber bewirken können, aber wir können es verachten, auf die Seite legen oder wir können etwas damit anfangen. Gnade ist eben nicht Lohn, nicht Belohnung, sondern Geschenk. Gnade ist auf der anderen Seite im juristischen Bereich auch eine Begnadigung. Auch da kommt das Wort vor, auch in der juristischen Sprache, immer wieder auch, gerade in Amerika kommt das vor, wenn einer zum Tod verurteilt wird, dann kann es sein, dass der Präsident ihn begnadigt. Das ist dann juristisch, ein juristischer Akt. Es steht hier im Hebräer 8, Vers 12, denn ich will gnädig sein, ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Also die Menschen, die haben etwas Ungerechtes gemacht, die haben gesündigt und Gott will trotzdem gnädig sein. Er will es nicht, er will es vergeben, er will nicht mehr daran denken. Oder im Römer 3, 24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Gnade ist eben nicht verdient. Das ist das Geheimnis. Wir kommen später noch einmal auf diesen Aspekt zurück. Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gnade. Nun ja, wer braucht denn Gnade? Ja, wer braucht Gnade? Wir? Alle? Ja, im Grunde, aber subjektiv gesehen. Wer sehnt sich nach Gnade? Sagen wir es mal so. Wer wünscht Gnade und sehnt sich nach Gnade? Der Schuldige, oder? Der Sünder, der Schuldige. Genau. Wir haben ja ein wunderbares Gleichnis, das Jesus erzählt hat. In Lukas 18, 10 bis 13, da gehen zwei Menschen hinauf zum Tempel. Und das eine ist ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Pharisäer, das sind ja damals, das war eigentlich so eine religiös-politische Partei. Das war so die, ja, CVP kann man nicht vergleichen, die sind nicht so religiös, nicht so fest. Aber damals, das war so eine religiös-politische Partei, die gibt es in Israel immer noch, ist das die Schaß, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und die haben damals versucht, mit ganz klaren Regeln alles einzuhalten, das Gesetz. Und sie haben sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben. Das war ein Krampf, dieses Leben. Aber sie waren dann auch überzeugt, dass sie es auch schaffen. Und dieser Pharisäer kommt vor Gott und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da nebenan. Zöllner waren eben ganz verachtet. Warum? Israel war damals von den Römern eigentlich beherrscht. Und die Römer, die haben ja Zölle verlangt von zwischen jeder Stadt oder bei jedem Stadttor gab es ein Zollhäuschen und die Leute, wenn sie Handel trieben, mussten dort Zoll zahlen. Und der Zoll, der ging an den Zöllner und der musste einen Teil abliefern an die Römer und wenn er gut Geschäfte deckt, verdiente er selber auch gut. Und deshalb waren die Zöllner so verhasst, weil die haben die Leute abgezockt, die würden wir auch nicht lieben. Wir lieben nur schon die Polizisten nicht, die die Parkuhren kontrollieren, oder? Und das ist noch einigermaßen, das geht noch gerecht her und zu, weil schließlich bin ich selber schuld, wenn ich sie nicht gefüttert habe. Aber da ging es oft ungerecht her und zu und deshalb waren die so verhasst. Der Inbegriff, ein Zöllner und Sünder, der Inbegriff von einem fiesen, ungerechten Menschen. Ja, und dann betont er auch, was er alles macht, dass er fastet und den Zehnten gibt und all seine religiösen Übungen. Auf der anderen Seite ist dann eben der Zöllner, der da steht und nur... Es steht da, der Zöllner stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ganz eine andere Haltung. Wer von diesen hat Gnade gesucht, ist ja klar. Der Linke, der brauchte keine Gnade. Der auf der linken Seite. Der Pharisäer, der wünschte sich nicht Gnade. Was wünschte der sich? Wie? Ja, das war er aber eben nicht unbedingt demütig. Was wünscht sich der auf der linken Seite von Gott? Lob und Anerkennung oder vielleicht Gerechtigkeit. Oder wenn er sagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser, dann sucht er Gerechtigkeit. Gott, du musst mich belohnen und den anderen bestrafen, oder? Das ist dann Gerechtigkeit. Also der Gerechte, der Selbstgerechte, der sucht Gerechtigkeit. Und der Sünder, der weiß, ich bin eigentlich verurteilt, der sucht Gnade. Deshalb sagt der Zöllner, sei mir Sünder gnädig. Nun, der Kommentar von Jesus, der ist auch ziemlich klar. Er redet vom Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Da hat Jesus sehr deutlich geredet. Ja, der Unschuldige braucht keine Gnade. Brauchst du Gnade? Es kommt eben sehr darauf an, wie du, was du für ein Selbstverständnis, für ein Selbstbild hast. Margit geht ja regelmäßig nach Chur mit jemandem auf die Straße und da gibt es so eine Umfrage, ich habe diesen Kurs auch mal gemacht und die letzte Frage, die man den Leuten dort stellt, ist, stell dir mal vor, du würdest jetzt vor Gott stehen. Also du stirbst und stehst vor Gott. Und jetzt fragt Gott dich, Peter, ich nehme mal dich, Peter, warum soll ich dir die Tür zum Himmel öffnen? Was würdest du antworten? Nun, ihr müsst nicht laut reden, ihr könnt euch selber überlegen, wenn Gott dich fragt, warum soll ich dir das ewige Leben, warum soll ich dir die Tür zum ewigen Leben öffnen? Was würdest du antworten? Jeder für sich, ihr müsst das nicht jetzt outen. Auf der Straße gibt es immer wieder Antworten von Menschen, die sagen, ja gut, ich meine, ja, ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Also ich habe schon auch ziemlich viel Gutes getan. Ich gebe manchmal auch Spenden und so und ich denke, das wird schon okay sein. Oder ein anderer sagt, ja, ich gehe doch, ich meine, ich gehe auch immer wieder mal in die Kirche und ich denke, das wird dann schon reichen. Ich meine, schlussendlich, diese Menschen suchen nicht Gnade, sondern sie suchen Gerechtigkeit, wer so redet. Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Auf jeden Fall steht in der Bibel ganz klar, dass wir alle Sünder sind. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist auch der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle müssen sterben, weil alle Menschen gesündigt haben. Jeder, es gibt keine Ausnahme, steht auch noch im Römer 3. Alle sind schuldig geworden vor Gott. Es ist kein Unterschied. Sie spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die sie eigentlich widerspiegeln sollten. Und dann steht, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist Evangelium, aber Evangelium hat eben zwei Seiten. Gell, es ist schon so, wenn die Rega unterwegs ist und ich bin gut unterwegs, dann sehne ich mich nicht nach Rettung. Dann komme ich ja selber ans Ziel. Erst wenn ich irgendwo in einer absolut verzweifelten Lage bin, so in den Ferien habe ich so ein wenig dran geschnuppert, als ich da auf diesem Berg stand und realisierte, wir müssen da wieder runter, wo wir hochgekommen sind, wir haben den falschen Berg erwischt. Das war dann etwas schwierig und da landete eine Dohle nebendran und ich habe die wirklich beneidet, dass die so wieder absegeln kann. In dem Moment kommen so Gefühle auf. Da fühlt man sich im Moment vielleicht nicht mehr ganz so sicher in seinen Wanderschuhen. Oder? Wer sich sicher fühlt, der sehnt sich nicht nach Gnade. Nur, wer weiß, ich brauche jetzt jemand, der mir da raushilft. Nun, wir haben dann gebetet und sind Gott sei Dank wieder heil runtergekommen. Das war ein Geschenk. Ja. Bist du ein Sünder? Oder brauchst du Gnade? Oder brauchst du sie nicht? Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann werdet ihr nie in den Himmel kommen. Und die waren also gerechter als die, kann man schon fast gar nicht mehr sein. Aber es braucht eben eine andere Gerechtigkeit, eine andere Qualität Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit hat nur Jesus erfüllt. Und wir selber, wir können uns noch so gut fühlen. Keiner genügt. Keiner genügt, um Gott in die Augen zu schauen. Zur Zeit Luthers war das eigentlich noch ziemlich klar. Okay, machen wir mal so. Zur Zeit Luthers war das noch sehr klar. Damals, im Mittelalter, wusste jeder Mensch, dass er ein Sünder ist. Ja, es gab vielleicht schon ein paar Ausnahmen, so vor allem die Kleriker, die gemeint haben, sie seien dann schon recht, also die Pharisäer zum Teil. Aber die meisten vom Fußvolk, die wussten, dass Gott ein Richter ist und die hatten furchtbar Angst vor Gott, auch Luther. Als junger Mann hatte er eine schreckliche Angst vor diesem strafenden Gott. Im Lutherfilm kommt das so krass zum Ausdruck. Es war, er erlebte eine gnadenlose Religion, einen bösen, strafenden Gott, und er hatte einen furchtbaren Bußkampf. Die den Film gesehen haben, erinnern sich an die Szene, wo er den Boden schrubbt. Und hinter Luther glänzte es, und hinter seinem Kollegen nur halb so stark. Der hat sich so Mühe gegeben, auf den Knien zu schrubben. Er wollte wirklich alles machen, um diesen Gott gnädig zu stimmen. Er machte alles. Aber er zerbrach daran. Und dann hat er im Studium der Bibel, hat er den Glauben entdeckt, hat er die Gnade entdeckt. Er hat den Kampf gegen die Werkgerechtigkeit aufgegeben. Und er hat gemerkt, ich kann den Himmel nicht verdienen, ich muss ihn nicht verdienen. Der Eintrittspreis ist bereits bezahlt. Und das sind ja wunderbare Stellen in der Bibel. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Geschenk, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wenn man sich den Himmel erkaufen kann, dann kann ich sagen, boah, bin ich ein guter Mensch. Ja, ich habe es verdient, oder? Ich bin ja nicht so schlecht. Aber das geht nicht. Wir können es nicht verdienen. Es geht nur als Geschenk. Dann steht im Römer 4, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Also ich meine, wenn du arbeiten gehst, morgen, Montag, und dann dann erwartest du, dass so um den 20. herum kommt ja meistens der Monatslohn aufs Konto, oder? Bittest du den Chef gnädigerweise, dir Lohn zu geben? Nein, das hast du verdient. Du hast ja auch gearbeitet. Dort ist es klar. Das ist nicht Gnade. Der Lohn ist nicht Gnade. Lohn ist verdient. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um Schuld. Hier geht es um Annahme. Der Eintrittspreis in den Himmel ist schon bezahlt. Und wir meinen manchmal, wir müssen da noch etwas mitbezahlen. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Da wurde ein junger Mann eingeladen von einem sehr reichen Freund für eine Weltreise. Und am Schluss der Reise, das war eine super Reise. Die waren so begeistert. Es war wunderbar, was sie alles gesehen haben. Und am Schluss der Reise nimmt der junge Student seine Geldbörse heraus und nimmt eine Zehnernote und gibt sie dem reichen Mann und sagt, gell, das haben wir gemeinsam finanziert. Wie wirkt das auf euch? Ziemlich lächerlich, oder? 10 Stutz. Für eine Reise, die Tausende von Franken gekostet hat. So ähnlich ist es, wenn wir die Erlösung, die Jesus für uns bezahlt hat, noch irgendwie mitbezahlen wollen mit einer Leistung. Das ist genauso lächerlich. Er hat den ganzen Preis bezahlt. Für Luther ein Riesengeschenk. Luther hat so gestaunt und war so dankbar für diese Gnade, die er erlebt hat, dass er nachher einfach sein ganzes Leben wirklich in den Dienst dieser Gnade gestellt hat. Aber schon die nächste Generation nach Luther, ja, für die war es dann schon etwas anders. Immer mehr kam der Humanismus auf, und der Humanismus, so ganz kurz, lehrt ja eigentlich eher, redet vom lieben Gott. Der Gott, der eigentlich ein lieber Gott ist, eben nicht mehr, wie es Luther erlebt hat, ein zorniger, böser Gott, sondern ein lieber, gnädiger Gott, der ja auch mal ein Auge zudrückt, so ungefähr. Und der Mensch ist im Kern ja gut. Das ist so vielleicht der Kern des Humanismus. Das wurde immer stärker, auch dann durch die Französische Revolution, in die Gesellschaft hineingetragen. Der Mensch ist im Kern doch eigentlich gut. Nun ja, schaut mal die Nachrichten an. Also wenn der Mensch im Kern wirklich so gut wäre, dann würde es, glaube ich, auf der Welt etwas anders aussehen. Offenbar ist es eben nicht so. Aber das ist tief drin, vor allem in die Theologie eingedrungen, vor allem in die reformierte Theologie, dass der Mensch ja im Kern eigentlich gut ist. In der katholischen Kirche wird noch mehr von Sünde gesprochen, das ist auch gut so, aber da geht es darum, wichtig ist, dass du im Schoß der Kirche bist, dass du versorgt bist mit den Sakramenten, du musst dazugehören, du musst einfach das beanspruchen. Also du kannst dann doch schon noch ziemlich viel auch beitragen, dass es dann am Schluss reicht, und wenn dann nur das Fegefeuer in Frage kommt, dann kann man noch zahlen und beten und dann kommst du da schneller raus. Ja, wenn das die Theologie ist, dann braucht es nur eine halbe Gnade und den Rest können wir selber zahlen, oder? Aber das ist nicht die biblische Botschaft. Die biblische Botschaft ist 100% Gnade und 0% unser eigenes Dazutun. Nein, wenn ich sage, ich habe Anrecht auf die Gnade Gottes, dann ist das nicht Gnade. Dann ist das Lohn. Anrecht habe ich nur auf Lohn. Auf Gnade habe ich nie Anrecht. Römer 4, Vers 4. Dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Ich habe einige Bibelstellen hier. Epheser 2, 8 ist auch noch ganz wichtig. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Den haben wir schon gehabt durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Paulus betont das so stark, eben wegen diesem Pharisäertypen. Und auch heute müssen wir das stark betonen. Weil Gnade nicht käuflich ist. Weil wir dann nichts dazu beitragen können. Das Geschenk können wir höchstens erbitten und dankbar annehmen. Und was ist die Voraussetzung, dass ich dieses Geschenk der Gnade annehme? Die erste ist, ich verstehe mich als Sünder, ich erkenne das, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade. Wer das nicht einsieht, wird nie Gnade empfangen. Braucht sie gar nicht, will sie gar nicht. Ich bin ein Sünder. Wenn ich so dem lebendigen, heiligen, ewigen Gott begegnen sollte, wie ich jetzt dastehe, dann kann ich ihm niemals in die Augen schauen. Ich bin ein Mensch in meiner Unvollkommenheit, manchmal in meinen verkehrten, bösen Gedanken. Ich kann vor diesem Gott nie, nie und nimmer bestehen. Ich rede jetzt von mir. Das Zweite, ich werde nie fähig sein, so gut zu werden, dass es mir reicht, einfach vor Gott zu genügen. Ich kann mich noch so verbessern, ich kann mir noch so Mühe geben. Aber das Ziel, diese Vollkommenheit, die Gott fordert, werde ich nie erreichen. Ich muss dann erkennen, Jesus hat das für mich bezahlt, den vollen Preis. Er hat vollkommen gelebt. Ja, er hat das geschafft. Er hat keine einzige Sünde gemacht. Auch seine Gegner konnten ihm keine einzige Sünde nachsagen. Die haben ungefähr so geforscht wie beim amerikanischen Wahlkampf, oder? Wo man bei den Gegnern jede geheime Dings sucht und ans Licht bringt. So haben die Gegner von Jesus alles untersucht. Wo können wir etwas finden, wo wir den aufhängen können? Sie haben nichts gefunden. Nichts. Es waren da irgendwelche falschen Zeugen, die sie aufgestellt haben. Aber die haben dann auch nur erzählt, er wird den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufrichten. Das war das Schlimmste. Und Jesus redete ja da von seinem Leib. Aber mehr konnten sie ihm nicht anhaben. Der war vollkommen. Und Jesus war der Einzige, der den Tod nicht verdient hätte. Und er hat sich geopfert, freiwillig. Warum? Weil er für uns dieses Geschenk bereit machte. Er hat den Tod erlitten. Aber weil er vollkommen war, konnte der Tod ihn nicht halten. Der ist wieder zum Leben auferstanden. Hätte er nur eine Sünde getan, wäre er im Tod geblieben. Aber weil er den Tod nicht verdient hat, ist er wieder auferstanden. Der Tod konnte den Gerechten nicht festhalten. Und wenn ich das erkenne, dann kommt der nächste Schritt. Jesus, ich nehme deine Gerechtigkeit an. Die Bibel redet ja von einem Gewand der Gerechtigkeit. Ich ziehe jetzt dieses Gewand an. So im Geist. Wir müssen ja nicht da spezielle Kleider tragen, äußerlich. Aber ich lege seine Gerechtigkeit für mich an. Das ist ja das wunderschöne Bild vom verlorenen Sohn. Er kam nach Hause, stinkend, mit zerrissenen Lumpen und der Vater legt ihm das schönste Kleid an. Das ist das Kleid, das Symbol der Gerechtigkeit. Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat, ein Geschenk. Und nun, wenn ich dieses Geschenk trage, dann verpflichtet das auch. Stell dir mal vor, da ist ein Straßenkind, völlig zerlumpt und ziemlich schlecht, schlechten Selbstwert und alles. Und jetzt kommt ein König und nimmt dieses Kind an und adoptiert es. Gibt ihm königliche Kleider. Du bist jetzt der Prinz. Das kann er nie verdienen. Das ist Gnade. Wenn jemand kommt und einen anderen einfach nimmt und sagt, okay, ich adoptiere dich, du bist jetzt der Prinz. Und der junge Mann, er zieht sein Kleid an, staunt, was, das bin ich? Er sieht aus wie ein Prinz. Aber wisst ihr, was er jetzt noch lernen muss? Sich zu benehmen wie ein Prinz. Das muss er jetzt noch lernen, oder? Diese Kleider verpflichten. Und das ist bei der Gnade auch so. Es ist ein reines Geschenk, dass Jesus mir diese Vollkommenheit gegeben hat. Es ist ein reines Geschenk. Aber dieses Geschenk verpflichtet auch. Es ist ein Geschenk. Ich habe die Gnade empfangen und ich weiß, wenn ich heute sterbe, weil ich an Jesus glaube, weil ich dieses Geschenk für mich angenommen habe, weiß ich, wenn ich heute Nachmittag sterbe, ich werde bei Jesus sein, er wird mir die Tür öffnen. Wisst ihr, was ich ihm sage bei der Anfangsfrage? Sage, Jesus, du hast für mich den Preis bezahlt. Oder wenn der Türöffner kommt, ich weiß ja nicht, wer es dann ist, dann sage ich, Jesus hat für mich den Preis bezahlt. Ich habe seine Gnade angenommen. Das ist das Einzige, was ich machen konnte. Und ich weiß, dann wird die Tür aufgehen zum ewigen Leben. Aber was ist, wenn ich morgen wieder stürze? Wenn ich wieder etwas ganz Dummes mache? Wenn ich vielleicht etwas Furchtbares mache? Ja, das ist Gnade, dass wir dann wieder zu Jesus kommen dürfen. Jeden Tag. Und es gibt keine Sünde, die größer ist als die Gnade. Es ist so wunderbar, das hat eben Luther erkannt. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Stellt euch vor, da ist ein furchtbarer Sünder, der hat so schlimm gesündigt. Mehr kann man fast nicht. Der hat Menschen kaputt gemacht. Und wenn er die Gnade annimmt, dann ist die Gnade noch größer als diese Sünde. Und wenn die Sünde so groß ist, die Gnade so groß. Die Gnade ist größer als die Sünde. Es gibt keinen Sünder, der zu schlimm gesündigt hätte, als dass die Gnade nicht ausreichen würde. Deshalb musste Jesus all das Schreckliche erleiden. Deshalb wurde er nicht einfach nur erschossen oder erstochen. Deshalb musste er all die Schrecken erleiden, um zu zeigen, dass seine Gnade für die schlimmsten Sünden reicht. Und er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort hat er es vorgemacht. Das ist eben die Gnade. Auch für die, die den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt haben. Auch für diese, wenn sie es annehmen, gibt es Gnade. Das ist vor Gott wahrscheinlich das Schlimmste, was je ein Mensch tun konnte, seinen Sohn umzubringen. Und die geschrien haben, kreuzige ihn, das war für Gott wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen, das es je gegeben hat, als sie seinen Sohn ans Kreuz ausgeliefert haben. Und auch für die gibt es Gnade. Für die größte Sünde, Vergebung für die schlimmsten Sünden, haben wir gesungen in einem Lied. Ein neuer Anfang, jederzeit. Ja, Gnade ist so groß. Ah, und jetzt kommt das andere. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Könnten wir sagen, ja, dann kommt es ja nicht drauf an. Die Gnade ist immer so groß, kommt mir Sündigen drauf los. Aber die Gnade ist ja immer größer. Nein, dann machen wir die Gnade billig. Das wäre für Luther nie in Frage gekommen. Der hatte so einen Bußkampf, als er die Gnade erfasste. Das war für ihn so etwas Kostbares, dass er für diesen kostbaren Schatz sein ganzes Leben hingab. Und nachher bei den Humanisten wurde dieser Schatz relativ wertlos. Ja, Gnade, ja, gut, wir sind ja sowieso gut, dann braucht es das nicht. Dann ist das so Peanuts, oder? Nicht, muss man nicht schätzen. Also wir können sündigen, sündigt fröhlich drauf los und dann könnt ihr einfach wieder um Vergebung bitten und es ist schon gut. Ja, wie ist es denn, wenn wir drauf los sündigen und um Vergebung bitten, wird dann eines Tages nicht mehr vergeben? Sagt Paulus, Bürschli, pass auf, wenn du dann drauf los sündigst, wird dir eines Tages nicht mehr vergeben. Nein, es geht nicht darum. Auf keinen Fall, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Es geht eben darum. Siehst du, weißt du, wenn du das Gewand des Prinzen oder der Prinzessin anhast, dann ist das doch irgendwie auch logisch. Stell dir vor, du hast ein wunderschönes Sonntagskleid, trägst es zum ersten Mal. Gehst du damit in den Garten und gräbst Kartoffeln? Oder gehst du damit irgendwie gerade in den schlimmsten Regen? Nein, dem trägst du doch Sorge. Ist für dich kostbar. Merkst du? Und um das geht es. Es geht nicht um Bürschli Passuf. Es geht darum, wenn wir dieses Geschenk annehmen, die Gnade, dann ist das so kostbar, dass wir für dieses Geschenk unser Leben Jesus hingeben. Ja, im Römer 6 heißt, oder etwas später, 14 heißt es, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gnade zerbricht meinen Hochmut. Ich bin schon recht. Nein, wenn ich die Gnade verstehe, dann weiß ich, ich bin ein Sünder und ich bin verloren von mir aus. Ich kann diesem Gott nicht in die Augen schauen. Das werde ich nie schaffen. Ich habe deshalb das Lied Heilig singen lassen vorher. Gott ist ein heiliger Gott. Und das steht auch im Neuen Testament. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ein Sünder ohne Vergebung wird Gott als Richter erleben, der ihn in die ewige Verdammnis schicken muss. Und ich sage euch, wenn ein Mensch mit seiner Sünde, unvergebenen Sünde vor Gott steht, dann wird er diese Gegenwart gar nicht aushalten. Er wird von sich aus von Gott wegweichen, weil er es einfach nicht aushält, diese Heiligkeit. Und wir lesen schon der Apostel Johannes, der ja ein gläubiger Christ war, vor Jesus wie ein Toter niedergefallen, vor dieser Herrlichkeit, wie viel mehr ich. Aber wenn ich sage es jetzt mal ganz, wirklich ganz banal, wenn ich dieses Ticket, diese Gnade, dieses Billett geschenkt bekommen und angenommen habe, dann habe ich es aus Gnade und dann darf ich ihm begegnen. Und deshalb, wenn ich sage, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, ich weiß, dass ich die Ewigkeit bei Gott verbringe, hat das nicht mit Hochmut zu tun. Ich weiß es nicht, weil ich besser wäre als irgendjemand da drin. Ich weiß es nur deshalb, weil einer besser war als ich, der nämlich am Kreuz für mich bezahlt hat. Deshalb ist diese Gewissheit und diese Aussage, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, nicht Hochmut. Sondern es ist einfach realistisch, weil ich das Geschenk angenommen habe. Deshalb dürfen wir das so freimütig sagen. Also Gnade zerbricht den Hochmut. Gnade befreit auch vom Kampf, noch etwas erreichen zu müssen, damit ich in den Himmel komme. Nein, ich weiß, das ist ein reines Geschenk. Und wenn ich mir Mühe gebe, besser zu leben und wirklich ein guter Christ zu sein, dann nicht damit ich in den Himmel komme, sondern weil ich in den Himmel komme. Nicht damit ich eine Beziehung zu Jesus habe, sondern weil ich die Beziehung zu Jesus habe. Nicht damit ich das Prinzengewand bekomme, sondern weil ich es jetzt schon tragen kann. Steht dir? Es befreit von diesem Kampf, aber es verpflichtet auch, so zu leben oder einfach mein Leben ihm hinzugeben. Es geht ja gar nicht um einen Krampf, sondern es geht um Hingabe. Herr, hier bin ich, brauche mich. Mach du mit mir, was dir gefällt. Und hier noch zum Abschluss. Paulus beschreibt das so wunderbar. Er beschreibt, wie er ein Pharisäer war und meinte, er sei schon gut und hat sogar diese böse Sekte verfolgt. Und dann ist ihm Jesus begegnet und er hat gemerkt, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Und er hat die Gnade erfasst. Und dann schreibt er, durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Hier kommt eben diese Hingabe zum Ausdruck. Die Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Paulus hat, weil das für ihn so kostbar war, diese Gnade, wusste er, das müssen alle hören. Das müssen alle hören. Und er hat sich eingesetzt bis zum Gehtnichtmehr dafür. Aber er sagt, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist, das ist eben das, es ist eben nicht Krampf, nicht ich muss es machen, Ich muss mich einfach zur Verfügung stellen und Jesus tut es durch mich. Wenn das in deinem Leben sichtbar ist, dass du dich einfach sagst, ja, die Gnade ist für mich so kostbar, dafür will ich leben, dass auch andere Menschen diese Gnade erkennen. Wenn das in deinem Leben sichtbar ist, dann beweist du und zeigst du damit, dass du die Gnade erkannt und erfasst hast. So einfach ist das. Es ist das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Aber nur, wenn wir erkennen, dass wir es brauchen, dann nehmen wir es, logisch. Aber wenn wir es angenommen haben, dann wird es zum unbeschreiblichen größten Schatz im Leben. Amen. Ich möchte dir einfach von Herzen danken, Jesus, dass